Deutschlandfunk. Streitkultur.
Gerade wir Deutschen pflegen ja unseren Ruf als Klimaschützer mit Überzeugung. Aber ist das, was wir insgesamt tun, wirklich das, was auch nutzt?
Am Ende gibt es den alten biblischen Spruch: An ihren Taten sollt ihr sie erkennen.
Die Energiewende ist schon ein herausforderndes Projekt.
Wir haben den CO2-Ausstoß in den letzten 10 Jahren eben nicht verringert. Wir haben nach wie vor genauso viel CO2-Ausstoß wie im Jahr 2006. Das ist eine gravierend schlechte Bilanz.
Und das hat vor allen Dingen 3 Gründe. Erstens, die Energiewende, die klappt nicht richtig. Zweitens, auch die Verkehrswende kommt nicht voran. Und drittens, auch eine Agrarwende ist nicht in Sicht.
Die Deutschen werden also ihr Auto, ihr Haus, ihre Ernährung und auch ihre Heizung langfristig umstellen müssen, wenn sie ihre internationalen Klimaschutzverpflichtungen einhalten wollen.
Ich sage nochmal so etwas jetzt bewusst provokant: Mit dem SUV in der Stadt zum Bioladen fahren ist nicht schlüssig.
Sind wir scheinheilig beim Klimaschutz? Handeln wir nur symbolisch, um unser Gewissen zu beruhigen? Und schieben wir das, was wirklich Not täte, auf die lange Bank, weil wir gar keine Lust haben, unser Verhalten grundlegend zu ändern? Sind wir beim Klimaschutz also letztlich alle nur Öko-Heuchler? Ja, sagt der Soziologe, Bestsellerautor und Stiftungsgründer Professor Harald Welzer. Nein, sagt der frühere Bundesumweltminister und langjährige Leiter des UNO-Umweltprogramms Professor Klaus Töpfer. Mein Name ist Ralf Krauter und ich freue mich sehr, mit diesen beiden Herren jetzt hier in unserem Berliner Hauptstadtstudio diskutieren zu dürfen. Herzlich willkommen zur Streitkultur an Sie beide.
Hallo, herzlichen Dank.
Meine Herren, der Anlass für das Gespräch ist offensichtlich: In Bonn findet gerade der Weltklimagipfel statt, bei dem Politiker und Diplomaten aus aller Welt wieder mal versuchen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Erderwärmung zu bremsen. Die deutschen Unterhändler, die treten bei solchen Verhandlungen gerne mal etwas forsch und recht selbstbewusst auf. Wir fühlen uns irgendwie immer noch als Vorreiter beim Klimaschutz. Nur leider klafft da, wie gerade gehört, eine ziemlich krasse Lücke zwischen unseren Worten und unseren Taten. Professor Harald Welzer, Soziologe, Buchautor und Gründer der Stiftung Futur 2 in Berlin, die sich mit Nachhaltigkeitsprojekten befasst. Sie hätten jetzt ungefähr 1 Minute Zeit, uns zu erklären, warum Sie glauben, wir sind alle Öko-Heuchler.
Naja, das kann ich gerne versuchen zu tun, wobei das Wir ist ja immer eine vollkommen unklare Größe. Was ich jetzt zu den Großveranstaltungen sagen würde, also großflächig Erfolge im Bereich Klimaschutz zu registrieren, das ist wahrscheinlich tatsächlich sehr, sehr schwierig, obwohl ich solche Klimakonferenzen nicht für sinnlos halte. Sie wären aber sinnvoller, wenn man über einen Sachverhalt mal offen reden würde, nämlich dass es einen eklatanten Widerspruch zwischen dem Anspruch auf Emissionsreduzierung und dem Anspruch auf ständig steigendes Wirtschaftswachstum, wenn man das mal zur Kenntnis nehmen würde, dass das beides zusammen nicht geht. Und worüber diskutieren wir denn? Wir diskutieren darüber, dass man Emissionen nach unten bringt, am besten bis 2050 auf null. Und gleichzeitig diskutieren wir aber darüber, dass Autos bitte immer größer werden sollen, Flieger immer häufiger benutzt werden sollen, mehr Flughäfen auf der Welt, Kreuzfahrten, mehr Produkte, kürzere Produktzyklen etc. etc. Das heißt, wenn wir über Heuchelei sprechen, dann würde ich sagen, dann sind die Bürgerinnen und Bürger ja eher sozusagen der Mittelteil eines Sandwiches und wissen häufig nicht, wie sie sich verhalten sollen. Aber das Problem liegt darin, dass Primat nach wie vor bei der Ökonomie liegt und so etwas wie Klimaschutz und Ökologie im weiteren Sinne kommt immer hinten dran. Und da haben wir eine Lebenslüge erfunden, die so tut, als würde schon etwas fürs Klima getan sein, wenn man hinreichend viele Konferenzen macht und ansonsten irgendwo Ecotech oder sowas hinten auf einen Porsche Cayenne klebt.
Vielen Dank, Herr Professor Welzer. Die Gegenposition vertritt Professor Klaus Töpfer, einer der profiliertesten deutschen Umweltpolitiker mit viel internationaler Erfahrung auf Ebene der UNO auch. Auch Sie haben jetzt ungefähr 1 Minute Zeit, uns zu erklären, warum Sie widersprechen würden, warum Sie sagen würden, wir sind nicht alle Öko-Heuchler.
Klimapolitik ist nicht eine nationale Aufgabe, sondern wir müssen sie global denken. Wenn wir uns hier in Deutschland eine Technologie ausdenken, die uns tatsächlich die Lage versetzt, dahin zu kommen, dass wir keine CO2-Emissionen mehr haben, aber einen Weg einschlagen, den alle anderen in der Welt nicht gehen können oder die meisten nicht, nämlich die, die in ihrer Bevölkerungszahl anwachsen, dann haben wir nicht sehr viel Sinnvolles getan. Das ist für mich der erste Grund, dass wir nicht Heuchler sind, sondern gehandelt haben. Wir haben gehandelt, anderen, auch der Welt insgesamt, eine Energietechnik wettbewerbsfähig zu machen, die, als wir anfingen, das alles andere war, nur nicht wettbewerbsfähig. Jetzt haben wir eine Situation der Welt, in der mehr in erneuerbare Energien investiert wird als in konventionelle. Das ist auf der Habenseite. Als man anfing, erneuerbare Energien, etwa Photovoltaik, zu entwickeln und zu fördern, haben wir für eine Kilowattstunde Photovoltaik noch über 1 Euro bezahlt, umgerechnet war noch in D-Mark. Jetzt liegen wir bei deutlich unter 10 Euro Cent mit weiter sinkender Tendenz. Also selbst wenn wir nie über Klima geredet hätten, hätten wir das genau machen müssen. Das ist ein Erfolgserlebnis und wir sollten ein bisschen stolz darauf sein in Deutschland, dass es uns gelungen ist, so etwas als neue, durchbrechende Technik in der Welt wirklich zu etablieren.
Sie sprechen oft das Erneuerbare-Energien-Gesetz an, Herr Töpfer. Wie geht's Ihnen damit, Herr Welze, wenn Herr Töpfer jetzt anführt, die Deutschen haben der Welt sozusagen billige Solarzellen und Windräder schmackhaft gemacht? Hat er nicht recht, also dass wir viel auf den Weg gebracht haben, womit wir uns auf die Schulter klopfen können?
Also ich würde dem ja überhaupt nicht widersprechen. Das Problem ist immer nur, in welchem Segment wird das wirksam und worüber sprechen wir insgesamt? Und ich halte das einfach für eine Fiktion, dass man glaubt, man könne mit den traditionellen Wirtschaftsformen und Lebensstilen durch das 21. Jahrhundert kommen, weil man Technologie hat, die einem dabei weiterhilft. Das meinte ich mit der Lebenslüge. Also die Suggestion besteht ja darin, Menschen müssen nichts verändern. Alles kann weiter, wir können immer noch mehr Straßen, noch mehr Logistikzentren, noch mehr Paket, noch mehr entsprechende Versender und sonst was haben. Und das macht alles nichts, weil wir haben dann erneuerbare Energien. Was bei dieser Rechnung nicht berücksichtigt wird, ist, dass natürlich jedes einzelne Feature seinerseits Energie braucht, Material braucht, das muss von irgendwo herkommen, das muss transportiert werden und so weiter und so weiter. Und eben alle Statistiken hinsichtlich des Flugverkehrs, hinsichtlich des Schiffsverkehrs, hinsichtlich des Betonverbrauches, hinsichtlich Asphalt, hinsichtlich Flächenversiegelung, laufen genau in die gegenteilige Richtung. Das heißt, wir führen einen Schizophrenie-Diskurs, in dem wir sagen, okay, da ist jetzt mal eine Einsparung auf der Ebene des einzelnen, sagen wir mal, Verbrennungsmotors, der zweifellos effizienter ist, als er vor 20 Jahren gewesen ist, und rechnen alles andere nicht ein. Beim Verbrennungsmotor ist sozusagen die Lebenslüge am deutlichsten, weil natürlich sind die Dinger heute effizienter, dafür sind die Autos doppelt so schwer und fast doppelt so groß. Und das ist natürlich etwas völlig Absurdes, womit man tatsächlich nicht durch das 21. Jahrhundert kommt.
Bleiben wir ganz kurz bei der Energiewende, Herr Töpfer. Sie haben gesagt, was gut gelaufen ist. Wind und Solar auf dem Vormarsch, die Entwicklung da ja auch weitgehend im Plan. Also wir sind bei 30% Anteil im Stromnetz inzwischen. Da ist man auf einem guten Weg für das, was man sich vorgenommen hatte für 2020. Wo man aber fundamental zu kurz springt, ist, man hat vergessen, die schmutzigen Kohlekraftwerke unterwegs abzuschalten oder da wenigstens ein klares Ausstiegsszenario mal zu etablieren. Woran liegt das? Also eigentlich verbaselt man ja den Fortschritt, den man erzielt hat, an anderer Stelle, wenn man hier nicht die richtigen Entscheidungen trifft.
Zunächst mal, Deutschland erreicht seine Ziele nicht. Das ist ganz deutlich, ganz klar zu sagen, und zwar recht dramatisch nicht. Es war über die letzte Regierung immer und immer wieder klar gemacht worden, unser Plan besteht darin, dass wir im Jahre 2020 40% weniger CO2 emittieren in Deutschland, verglichen mit 1990. Wir haben nach 1990 einen tiefen Weg runtergemacht, wiedervereinigungsbedingt, wenn Sie so wollen. Die damalige DDR war ein reiner Braunkohlenstaat und hat davon natürlich eine große Bürde an CO2 mitgebracht. Das hat sich strukturell wesentlich verändert. Zweitens, nur das auch nur aufzugreifen, was Herr Welser gesagt hat. Es kann doch keiner glauben, dass wir in einer Abfolge von 4, 8 oder auch 12 Jahren eine über Jahrzehnte gewachsene Wirtschaftsstruktur gänzlich auf den Kopf stellen können. Wir müssen doch Prioritäten in der Umsetzung haben. Das ist nicht Weichheit, das ist nicht Wankelmut, sondern das ist einfach die Notwendigkeit, Veränderungen in sozialem Einklang und nicht im Konflikt zu bewältigen. Und da bin ich bei der Kohle wieder. Wir sind uns sehr einig darüber, glaube ich, dass eine Perspektive für Kohle nicht besteht. Aber da muss man doch fragen, was ist in den Regionen, in denen diese Kohle gegenwärtig noch strukturbestimmt ist? Wenn ich das nicht mache, dann kann ich möglicherweise auch im CO2-Bereich gut vorankommen. Aber die Menschen stehen auf der Straße. Also ist das zu verbinden, dringend zu verbinden, mit einem überzeugenden Regionalkonzept, wie diese Region sich in Zukunft darstellen will. Das gilt in ganz besonderer Weise für die Lausitz. Also wer nur immer ein Ziel hat, der macht wahrscheinlich recht viele Fehler. Deswegen plädiere ich nicht für Endpunkte, sondern für Prozesse. Und der Prozess musste ganz sicherlich mit anfangen, mit einer Frage, gibt es eine neue Energietechnik? Das hat noch nicht erfasst, wie geht das in andere Bereiche rein? Wenn Sie über die 30% sprechen, sprechen Sie über die 30% an der Stromversorgung.
Stromerzeugung.
Da sind wir in der gesamten Mobilität noch nicht drin und im gesamten Wärme- und Kühlungsmarkt noch nicht drin. Und wenn wir das mitsehen, dann sind die Zahlen schon ein bisschen bitterer. Und deswegen ist jetzt darüber zu diskutieren, wie kriegen wir diese Sektorkopplung zustande. Wenn es in Deutschland gelingt, Städte so zu gestalten, dass man eben nicht mehr mit dem SUV da fährt und dann nicht mal mehr mit dem Auto fährt. Und man höre und staune, wieder entdeckt, dass man auch zu dem Geschäft an der Ecke laufen kann.
Falls es das gibt.
Falls, ja.
Falls das Geschäft noch
da ist. Ja, aber wie gesagt, das ist ja genau diese Integration. Genau. Also für aber mich ist Heuchelei dann gegeben, wenn ich es immer nur punktuell sehe. Wenn ich es in ein System hineindenke, dann sehe ich diese Heuchelei nicht. Da sehe ich Vollzugsdefizite, weiß Gott. Und da muss man wirklich auf den Putz hauen.
Aber lassen Sie uns noch mal wirklich bei den konkreten Dingen bleiben, die den Einzelnen betreffen. Es gab eine Studie des Umweltbundesamtes, wonach 8 von 10 Deutschen fordern, Autohersteller sollten kleinere, sparsamere Autos bauen. Langsamer und weniger fahren will aber nur jeder Zweite und in einem Kleinwagen schon gar nicht. Im Gegenteil, laut jüngster Aral-Autostudie sank die Bereitschaft der Deutschen, auf ein winziges Stadtauto umzusteigen, in den letzten 2 Jahren von 22% auf 6%. Und das Interesse am Kauf eines tonnenschweren SUVs hat sich im selben Zeitraum verdreifacht auf jetzt 15%. Jeder 4. neu zugelassene Wagen in Deutschland ist so ein tonnenschwerer Sportgeländewagen. Da läuft doch irgendwas massiv schief.
Ja, das ist aber einfach zu erklären, was da schief läuft, weil diese Produkte werden ja durch massivste Werbung in den Markt reingedrückt. Ich habe ja immer gerne das Gedankenspiel, mir den Historiker des Jahres 2500 vorzustellen, der vieles von dem versteht, was am Anfang des 21. Jahrhunderts passiert ist. Können die archivmäßig, quellenmäßig rekonstruieren, die das alle. Und dann kommt einer und sagt, hey, die hatten Stadtgeländewagen. Und dann gucken alle, weil sich keiner erklären kann, wie eine Kultur auf die Idee gekommen sein könnte, Stadtgeländewagen zu haben. Absurdität, ja. Warum werden die Dinger gekauft? Naja, weil es eine Aufrüstungsspirale gibt. Wenn überall diese Straßenpanzer und Kampfwagen gegen das Weltklima rumfahren, dann haben natürlich alle, die in einem Kleinwagen sitzen, zu Recht Angst, von denen platt gemacht zu werden. Deshalb gibt es Aufrüstung morgens vor den Schulen, wo die Kinder hingebracht werden und so weiter. So, vielleicht nochmal anknüpfend an das, was Herr Töpfer gesagt hat. Wenn wir diesen Trend zu den Städten haben, muss man das doch so diskutieren, dass das der Anlass ist, über Mobilität ganz anders zu sprechen als über Autos. Denn gerade in städtischen Räumen braucht ja keine Autos. Im ländlichen Raum kann man noch drüber sprechen, ob Individualverkehr notwendig ist. In Städten brauche ich das nicht. Das heißt, jetzt das bisherige Modell mit anderen Mitteln, also statt Benzin Elektro zu machen, aber beim Individualverkehr zu bleiben, löst kein Problem. Wenn wir über Mobilität sprechen, reden wir über Raumüberwindung. So, und ich habe doch in der Stadt kein Problem, Raumüberwindung demokratisch sicherzustellen über öffentliche Verkehrsmittel. Die kann ich doch konzipieren. Vielfach gibt es sie, auch vielfach sind sie zurückgebaut worden. Und mir geht es eigentlich darum, dass wir bitte mal grundsätzlich sprechen und nicht ein System, was in vielen Parametern falsch ist, immer weiter optimieren. Dann optimiert man nämlich das Falsche und produziert immer mehr Aufwand und immer mehr. Und die SUVs und das sind das allerbeste Beispiel. Wir wissen doch, dass ein Elektroauto vom Aufwand, es erstmal zu produzieren, weit energieintensiver ist und materialintensiver als ein normales Auto. Was den Leuten verkauft wird, ist, dass sie ab dem Zeitpunkt, wo sie mit so einem Ding durch die Gegend fahren, dann irgendwie ökomäßig unterwegs sind. Was übrigens auch nur dann stimmt, wenn der Strom tatsächlich auf diese Weise produziert worden ist. Aber den Leuten wird nach wie vor eingeredet, dass der Umstand, ein Auto zu haben, irgendwie etwas ist, was Glück erzeugt. Und je größer das Auto, desto größer das Glück. Und wenn die Leute diese Dinger haben, dann merken sie, dass sie damit in kein Parkhaus kommen, dass sie das nicht loswerden, das immer mitschleppen müssen und irgendwie ganz klein und arm in diesen riesigen Kisten drin sitzen und hilflos in die Welt gucken.
Aber wenn man Sie so reden hört, entsteht der Eindruck, dass die Menschen letztlich willfährige Opfer der Werbeindustrie sind, der Industrie, die immer neue Bedürfnisse kreiert und dass diese Spirale dann eigentlich gar nicht aufzuhalten ist.
Doch, da muss man einfach zum Beispiel mal ordnungspolitisch den Schritt machen, dass man, ich hätte jetzt fast gesagt, Zivilfahrzeuge über 1,5 Tonnen Gewicht schlicht und ergreifend verbietet. Warum soll es das geben? Es gibt keinen Grund. Oder, worüber erstaunlicherweise trotz allen intensiven Debattierens über Klimawandel überhaupt nicht geredet wird in Deutschland, ist ein Tempolimit auf Autobahnen. Es wird einfach nicht drüber gesprochen, als wäre das völlig aus der Welt. Obwohl, Herr Töpfer wird sich auch erinnern, es das schon gegeben hat. Und übrigens auf Landstraßen auch noch etwas niedriger, als es heute ist. Das sind ja Dinge, die sind einfach möglich. Und wenn man das Beispiel Rauchen sich anschaut, dann sieht man ja auch, wie erstaunlich einfach und schnell sich die Leute an sowas gewöhnen.
Nun ist es ja aber so, dass sich die Leute nicht so gern bevormunden lassen. Die Grünen haben das ja auch mehrmals versucht. Die wollten einen Veggie Day einführen, weil Fleischkonsum ja auch zum CO2-Ausstoß beiträgt. Sie haben auch schon mal versucht, mit 5 Euro pro Liter Benzin in den Wahlkampf zu ziehen, sind grandios damit gescheitert. Herr Töpfer, hat man als Politiker einfach irgendwann gelernt, dass man mit solchen Parolen nicht punkten kann beim Wähler und mutet es ihm deswegen gar nicht mehr zu?
Ja, eins ist sicherlich in einer repräsentativen parlamentarischen Demokratie schon notwendig, dass man für seine, nehmen wir mal an, richtigen Ideen auch eine Mehrheit bekommt. Und das ist ja das, worüber der Wähler ja auch immer mitentscheidet. Das ist ja gar keine Frage. Ich freue mich aber zunächst mal, dass Herr Welser auch gesagt hat, wir müssen in den Städten anfangen, systemisch denken. Und da müssen wir eigentlich durch die Strukturen so etwas wie den Gebrauch der SUV, des Panzers, fast unmöglich machen, nicht mehr sinnvoll werden lassen. Wir haben noch kein Wort darüber gesagt, wie die Welt ein Stückchen aussieht, wenn wir die digitale Revolution damit reindenken. Wenn wir damit daran denken, dass du gar nicht um die Ecke gehen musst, sondern dass du das über das Internet bestellen kannst, wenn es gebracht wird, was welche Veränderungen das in der Mobilität hat. Welche Veränderungen in der Mobilität es hat, dass du nicht das Auto besitzt, sondern das Auto nur nutzt. Sharing Economy als Perspektive. Alles das sind Dinge, die aber angelaufen sind. Wenn ich dann sage, morgen ist Schluss und haue mit der Faust auf den Tisch, dann tut mir nur die Faust weh. Geändert hast du nichts.
Um mal bei dem Beispiel zu bleiben, Carsharing, da würde ich sagen, grundsätzlich völlig richtig, aber...
Da können wir Punkt machen.
Eben nicht. Grundsätzlich völlig richtig. In der Praxis sieht es aber so aus, dass sie Carsharing-Angebote in der Stadt vorhalten. Nicht im ländlichen Raum, wo es wichtiger wäre. Und in der Stadt haben sie dann den Effekt, dass Leute, die bislang ganz zufrieden mit dem Fahrrad gefahren sind oder die S-Bahn benutzt haben, sich denken, hey, da steht ja so ein super Cabrio von Car2Go oder irgendwelchem anderen Anbieter, warum benutzen wir das eigentlich nicht? Das heißt, sie haben immer auch einen kollateralen Effekt. Und was mich einfach daran nur stört, ist, dass man immer vom Individualverkehr her denkt. Und da denkt man in Deutschland deswegen daher, weil es hier eine starke Automobilindustrie ist, die diese Parameter einfach setzt.
Also um das nur deutlich zu sagen, dass wir uns überlegen müssen, wie wir den Individualverkehr wesentlich übersetzen können in einen wirklich öffentlichen Personennahverkehr. Das ist ja ganz unstrittig. Mir geht es doch immer nur darum, wir fragen uns immer wieder, wie geht der Prozess? Wie ist das in Strukturen und wie ist das in Zeitabläufen zu machen?
Lassen Sie uns mal kurz vom Autoverkehr auf den Flugverkehr zu sprechen kommen. Deswegen, weil Sie, Herr Töpfer, ja Schirmherr der gemeinnützigen Klimaschutzorganisation Atmosphäre sind. Um mal ein Beispiel zu nennen, da kann man sozusagen so eine Art CO2-Zertifikat sich kaufen, wenn man einmal nach New York und zurückfliegt, dann spricht das 3 Tonnen CO2. Da könnte ich dann auf der Atmosphäre-Webseite 73 Euro bezahlen, um meine CO2-Sünden praktisch loszuwerden. Jetzt könnte man aber auch sagen, bezahlen, um das schlechte Gewissen zu erleichtern, das passt eigentlich nicht mehr so ganz zum Lutherjahr. Muss man das nicht massiv hinterfragen, dieses Konzept? Weil eigentlich müsste man den Leuten doch sagen, ihr solltet weniger fliegen.
Was du auch immer machst, an irgendeiner Stelle wird es offen. Für Kritik, für andere Verhaltensweisen. Ich bin nie der Meinung gewesen, dass wir dadurch das Problem insgesamt bewältigen. Aber wir kriegen Nachdenklichkeiten, wir kriegen Bewusstsein damit. Wir kriegen auch möglicherweise mal die Überlegung, dass man einen innerdeutschen Flug nicht macht und dann mit der Bahn fährt. Also Atmosphäre ist eine wirklich vernünftige und empfehlenswerte Angelegenheit. Aber es ist nicht der Anspruch von Atmosphäre zu sagen, damit lösen wir das Problem.
Aber ist das nicht dann sozusagen wie der Öko-Sticker auf dem Porsche Cayenne, den Sie vorhin erwähnt haben, Herr Welser, so ein bisschen?
Nee, das sehe ich in dem Fall tatsächlich anders und würde Klaus Töpfer zustimmen. Und zwar, um ihm vorher eine Sequenz vorher zu widersprechen. Weil wenn ich solche Dinge ins Spiel bringe wie SUVs verbieten oder überhaupt über Mobilität ganz anders nachzudenken, dann setzt man ja Impulse in das System. Wenn ich die ganze Zeit immer sage, naja, wir müssen Step by Step oder so. Ich glaube, Veränderung kommt ja auch dadurch zustande, dass man scheinbar abwegige Dinge benennt. Ja, und genau so wäre es hier zu sagen, Atmosphäre hat auch die Funktion, dass die Leute mal drüber nachdenken, was sie da eigentlich machen. Und ich finde das ja übrigens ganz interessant, dass zum Beispiel bei Austrian Airline muss man beim Ticket buchen, kommt man automatisch über so ein Ding, wo man sich entscheiden muss, ob man den Flug kompensiert oder nicht. Und das sind Dinge, die sind auf der Verhaltensebene, glaube ich, extrem wichtig, weil genau da ist der Punkt, wo die Leute denken, huch, wenn ich fliege, dann verhalte ich mich in der Weise klimaschädlich. Naja, kann ich mal überlegen, mache ich dann den Flug oder kompensiere ich?
Nicht, um das zu vergessen. Ich sage es auch hier nochmal in aller Öffentlichkeit, ich bin ein bekennender Ordnungspolitiker.
Ja, eben.
Wir haben die Ordnungspolitik etwa bei der Verminderung von SO2, von Schwefeldioxid, durchgeführt und sehr erfolgreich. Nein, ich bin schon der Meinung, man muss Ordnungsrecht nehmen. Ich muss es nur so machen, dass wir damit auch eine soziale Aufnahme finden können. Und das ist nicht Heuchelei, das ist Ehrlichkeit. Manche Dinge sind ja dadurch richtig, dass sie eine Perspektive zeichnen, auf die du hingehst. Ja. Und da kannst du nicht gleich nach 2 Wochen oder 3 Monaten fragen, bist du schon da? Wenn es so einfach wäre, hätten es andere schon gemacht.
Diese Perspektive im Auge zu haben, ist ja wichtig. Aber wenn wir jetzt nochmal zurück zum Beispiel Auto kommen, da hat ja zum Beispiel die Bundeskanzlerin letztlich auf EU-Ebene schärfere Abgasreduktionsziele und Spriteinsparmaßnahmen verhindert. Wie aktiv ist Deutschland da wirklich noch? Sind wir noch der Vorreiter, der wir mal waren tatsächlich?
In dem, was Sie gesagt haben, sind wir nicht mehr Vorreiter. Ganz eindeutig nicht. Und mit wem man spricht aus dem Ausland, die sind alle etwas besorgt wegen Amerika und mit Herrn Trump. Aber viel mehr besorgt sind sie über die Frage, wie macht denn Deutschland das jetzt weiter? Bleibt ihr denn dabei? Wird denn das was bei euch? Und das ist für mich auch eine außenpolitische Profilierungsfrage. Wir verlieren enorm, wenn wir uns hier in etwas hineinbegeben, was wir vorher eigentlich mit großem Nachdruck bis hin zu G20 durchgepaukt haben und dann nach Hause gehen und es nicht mehr machen, das wäre ganz, ganz fatal. Deswegen sind wir aber auf der anderen Seite etwa bei der Entwicklung von grünen Technologien insgesamt durchaus eine Hilfe für viele in dieser Welt gewesen. Wobei ich auch dazu sage, auch Green groß ist groß, auch da kommen wieder andere Bereiche mit hinein. Es ist halt ein bisschen komplizierter, als nur zu sagen, das muss jetzt weg. Aber dass wir darauf hinarbeiten, ist absolut notwendig. Und dazu gehört, dass wir weiter in erneuerbare Energien investieren. Für mich ist der Erfolg der Energiewende mit einer Zahl verbunden. Fast 1000 neue Energiegenossenschaften. Alles einzelne Menschen, die ihr Geld dahinlegen und sich auf einmal den Strom selbst produzieren. Das ist ein Gewinn an Demokratie und ein Rückgewinn von Freiheitsentscheidungsräumen.
Meine Frage an Sie, Herr Welzer, wäre zum Schluss, welche Anreize müssten wir eigentlich setzen, damit, sagen wir, in 20 Jahren Deutschland immer noch Vorreiter beim Klimaschutz sein könnte? Was müssen wir jetzt tun?
Naja, ich glaube, wir können genau an dem Punkt ansetzen, der Demokratisierung. Ich glaube, was sehr wichtig wäre, ist eben genau die vielfältigen Ansätze zu unterstützen, die es im Bereich Konsum, im Bereich Genossenschaften, unterschiedlichster Art, nicht nur für Energie, im Bereich nachhaltige Textilwirtschaft und sonst was, in der Bürgergesellschaft schon gibt. Und wir haben ja zum Beispiel das Problem, dass viele Unternehmen, die versuchen, nachhaltig zu wirtschaften, in vielerlei Hinsicht benachteiligt sind. Das hören wir aus allen Studien, die versuchen, die Wirtschaftstätigkeit von alternativen Unternehmen zu untersuchen. Die sagen immer, wir machen es trotzdem. Und das muss genau umgekehrt werden. Und das ist, glaube ich, das ganz große Thema. Ich glaube, wir müssen uns echt darüber unterhalten, dass wir mit einer Fortsetzung des Business as usual mit dem Zusatz auch effizienter oder nachhaltiger tatsächlich nicht weiterkommen, sondern wir sind im Moment an einer historischen Stelle, wo man sich überlegen muss, wie man das Erfolgsmodell wachstumswirtschaftlicher Kapitalismus neu erfindet, modernisiert und zwar so, dass der Naturverbrauch radikal absinkt, anstatt radikal zu steigen. Ansonsten wird bei allen Aktivitäten, Konferenzen und sonst was die Geschichte tatsächlich im Debakel enden.
ein neuer Realismus, eine neue Ehrlichkeit und viele dicke Bretter zu bohren. Ich glaube, das war ganz klar der Konsens hier am Schluss bei der Diskussionsrunde. Sind wir beim Klimaschutz alle Öko-Heuchler? Das war das Thema der heutigen Streitkultur. Es diskutierten Professor Klaus Töpfer und Professor Harald Welzer. Mein Name ist Ralf Krauter. Bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut und noch ein schönes Wochenende.